vom Nebentisch.
Ich will ja nicht kleinlich sein, aber ich hätte gern 269 Erbsen.
Und für mich den Brotweiler.
Sind Sie sicher, dass Sie die Schweine adoptieren wollen? Machen Sie sich keine Sorgen. Wir haben gute Grundvoraussetzungen. Na?
Okay.
Ist das lustig genug, um als Comedy-Podcast durchzugehen?
Ja, safe. Wir sind Comedy. Wir sind der Podcast gewordene Comedy.
Genau. Hier an der Stelle liebe Grüße an die Podigy-Mitarbeiterin, die hier gerade reinhören muss. Denn wir haben uns beworben für eine gratis Promo auf Amazon. Amazon Podcast, schätze ich mal. Und die ist ausschließlich für Comedy-Podcasts. Jetzt müssen wir hier richtig lustig sein, die Folge.
Ja.
Druck ist da.
Ja, und unter Druck performt man ja erfahrungsgemäß am besten.
Ja, ich zitter noch vom Intro.
Ja, gut. Also, was ist dir denn Lustiges passiert diese Woche? Okay, komm, lass mir den Scheiß, machen wir einfach normal. Entweder ist es lustig genug oder es ist nicht lustig genug. Aber wie war denn trotzdem deine Woche?
Ja, unspektakulär, außer wir haben gleich ein aktuelles Thema, über das wir natürlich reden müssen. Aber ich habe eine Sache gesehen, wo ich mir dachte, die Person dachte sich, boah, das ist ja lustig, Mensch, ich bin richtig clever, wenn ich das mache. Und ich habe es nur gelesen und dachte mir so, ach, dieser arme Mensch. Es war wirklich, es war ein Unterradio-Humor.
Oh.
Und wie könnte es anders sein? Es handelte sich um einen Autoaufkleber.
Oh.
Ja. Und zwar wir sind spazieren gegangen und ist halt so ein Mustang an uns vorbeigefahren.
Mhm.
Ich glaube sogar, der war auch aufgetunt. Und dann stand hinten ein Aufkleber drauf. Ich kann Benzin in ein richtig fettes Grinsen verwandeln.
Und ja, aber...
Nee.
Also ich finde, da ist keine Humorkomponente. Das ist einfach eine Aussage getroffen worden.
Ich finde es unangenehm. Ich finde es wirklich unangenehm einfach. Was ist die Aussage? Ich bin eine Umweltsau.
Ja. Oder fahren macht ihm Spaß.
Aber mit dem Auto, das dieses Gesamtbild, so eine Proletenkarre und dann dieser Spruch hinten drauf, so, der ist ja auch nicht cool, der ist nicht lustig. Da ist nichts hinter, außer so, ja, ich mag es, viel Benzin zu verbrauchen. Also hoher Verbrauch ist gut, weil lautes Auto. Es tut mir so leid für diesen Menschen, dass er sich darüber so definiert.
Also es ist schade, dass er sich dafür einen Aufkleber draufgeklebt hat, aber grundsätzlich kann ich es nachvollziehen. Ich war gestern zum Beispiel wieder an der Ampel und ich weiß, das ist idiotisch und eigentlich ist es ultra peinlich, aber es macht so Spaß.
Und du hast dein Fenster runtergelassen und ganz laut Cherry Cherry Lady wieder gehört.
Nee, das wäre einfach nur peinlich. Ich habe halt diesen Sport-Plus-Modus rein und dann an der Ampel einfach Vollgas geben und dann ist es laut und schnell und man übertreibt völlig und alle denken sich, boah, was für ein Arschloch. Also ungefähr so, wie du auf diesen Aufkleber geguckt hast. Aber ich hatte in dem Moment das breite Grinsen, weil ich mir dachte, ist das bescheuert. Und es macht Spaß.
Ja, wenn man es ironisch macht, ist ja okay.
Ja, aber also ich weiß gar nicht, ob es so ironisch war. Also mir war völlig klar, dass es alle anderen scheiße finden, aber ich hatte halt Spaß dabei.
Ja, I don't feel it. Ich kann da nicht rein.
Nächstes Mal, wenn du da bist, dann fährst du mein Auto und dann machst du das einmal. Und dann kannst du mir nicht erzählen, dass das nicht Spaß macht und ich werde mich in Grund und Boden schämen, weil der Beifahrer schämt sich immer.
Ja, doch. Nee, ich weiß nicht. Ja, vielleicht machen wir das, aber...
Das machen wir.
Ja. Okay, eine Sache, über die ich unbedingt reden möchte, und ich weiß, wir sind hier nicht der Fußball-Podcast, denn wir sind der Comedy-Podcast.
Ja. Comedy-Fußball, das ist das neue Arne Zeigler.
Ja, es ist wieder, wir können wieder Schland, oh Schland singen. Ich bin absolut gehypt, was die EM angeht. Ich bin im Deutschlandfieber.
Ja, nachvollziehbar. Es war geil. Ich hoffe, Frankfurt hat am Wochenende kein Heimspiel, weil der Rasen war ja wirklich, also Saarbrücken 2.0.
Ja, Philipp, glaubst du, ich hole mir RTL Plus, um dieses Freundschaftsspiel zu gucken? Ich habe nur die Highlights angeschaut.
Okay.
Aber ich habe keinen Receiver.
Ich auch nicht. Ich habe einen Fernseher, aber ich habe keinen Receiver. Und warum kann RTL, man muss auch sagen, es war wirklich eine Haufen Scheiße, diese RTL-Kacke. es ist, dann zahlst du schon diese Drecks 6,99 oder 9,99 oder keine Ahnung, wie viel der Kack gekostet hat. Und dann in der Halbzeit gibt's nicht mal so eine Expertenrunde, sondern dann steht Lothar Matthäus einmal kurz da mit einem Moderator, sagt, ja, die haben Fußball gespielt, mehr oder weniger, gut und schlecht noch. Und dann kommt da Werbung. 14 Minuten von 15 in der Halbzeit sind einfach Werbung. Hä?
Ja, also es ist, ich habe es nicht live gesehen, ich kann dazu gar nichts sagen, außer, also wie gesagt, die Highlights habe ich gesehen und natürlich auch fußballbezogene News mir durchgelesen auf Kicker oder auch einen Podcast gehört, wo es darum ging und so. Und scheinbar haben sie sich ja auch gegen die Niederlande mehr als ordentlich verkauft und ich fand es auch geil, dass Nagelsmann wieder mit der gleichen Truppe aufgelaufen ist wie in diesem unfassbar geilen Frankreich-Spiel. Das war dieses Frankreich-Spiel, das war wie so die Kehrtwende einfach. Es war brutal und vor allem, man merkt richtig, finde ich, dass die Bock haben. Und das ist so der größte Unterschied. Nicht so, das Personal ist cool. Also ich hatte die auch vor dem Spiel, vor dem Frankreich-Spiel, hatte ich dir schon gesagt, ich finde die Truppe geil, ich glaube, mit der könnte was gehen. Und dann gewinnen sie 2-0 gegen Frankreich, was ja in der Art, wie sie es gemacht haben, wirklich insane war. Ich war nach dem Spiel wirklich kurz davor, auch mir dieses Heimtrikot zu kaufen. Weil ich
habe das auch erst bestellt gestern.
Ah, cool, ja. Nee, ich weiß nicht. Irgendwie, das Heimtrikot holt mich mehr ab. Nicht wegen den Farben oder so, aber vom Design an sich. Und ja, dann mit der 17 und Wirtz hinten drauf, fände ich richtig geil. Ich hoffe, die bleiben alle fit. Ich hoffe es so sehr.
Ich hab niemanden hinten drauf, weil ich glaube, wenn, dann hätte ich Beste genommen, aber ich weiß nicht, ob der mitfährt, weil ich es einfach witzig finde, dass da Beste hinten drauf steht.
Er wird, also, wenn er mitfährt, wird er halt kaum spielen. Das wird halt, also, ja, schau mal, schau dir das an. Die
2006 war mein Favorite, war Gerald Asamoah, der hat auch nicht gespielt.
Stimmt, ja.
Aber er war offensichtlich der Coolste.
Jetzt muss man natürlich auch sagen, so in der Form, also wenn alle in Form bleiben und wir mit der Aufstellung spielen, finde ich geil, finde ich wirklich gut. Ich finde es auch voll cool, dass eigentlich der aus meiner Sicht so irgendwie in Anführungsstrichen Schwächste jetzt so krank, also auffällig performt hat, also Mittelstädt. Ja. War für mich so vorher, ja, da bin ich gespannt und hat ja wirklich sich reingehauen und geliefert und klar, den einen Fehler hat er gemacht. Gut, wenn er den nicht macht, dann ist es...
Ja, aber ich muss sagen, das wäre kein Tor geworden bei einem normalen Rasen. Da sind
weiß
auch wieder,
ich nicht.
Da sind auch wieder so, also, viele weggerutscht und irgendwie Positionierungsprobleme.
Ja, aber spielen nicht beide Teams auf demselben Rasen?
Aber ja. Ist dann leichter in dem Moment anzugreifen, als zu verteidigen. Also muss ja andere Moves machen.
Ja,
der Rasen war schon krass kacke. Also es war wirklich absurd. Aber ich fand trotzdem das Niederlande-Spiel fast einen Ticken besser als das Frankreich-Spiel.
Echt? Von den Noten her sagt es andersrum.
Ja, aber es waren halt andere Herausforderungen drin. Du bist erstmal in Rückstand. Und die Nationalmannschaft hat ja schon irgendwie so ein bisschen einen Rucksack, den sie mit sich rumträgt. Und dann trotzdem irgendwie auf 1-1 zu kommen. Und dann so die letzten 20 Minuten hat man richtig gemerkt, die wollen das Ding gewinnen. Und das hat mir irgendwie ein bisschen gefehlt in den Spielen davor. Also so dieser maximale Ehrgeiz und zu sagen, wir können das gewinnen. Hey, wir sind hier krass besser eigentlich die ganze Zeit. Wir müssten eigentlich führen und wir wollen das schaffen. Und das fand ich irgendwie beeindruckend. Das Frankreich-Spiel fand ich technisch besser. Es war Toni Kroos war da einfach unfassbar gut, aber der war auch gegen die Niederlande wieder ultra gut. Ich glaube, nur ein einziger Pass ist nicht angekommen und der war wirklich ultra risky übers komplette Feld.
Er ist der Messias des deutschen Fußballs. Man,
das ist wirklich, das ist wirklich absurd. Ja.
Das ist krass.
Aber ja, das...
Ja, wir können, glaube ich, konstatieren, dass die EM gerne jetzt direkt losgehen könnte.
Ja,
ich habe richtig Bock. Ich hab mega Bock. Ich glaube, ich fahre über die Zeit von der EM einfach in die Heimat und wir schauen immer im Public Viewing die Spiele zusammen. Ich hätte
richtig
Bock.
Ja, das wäre richtig nice. Aber ich habe da eh relativ viel frei. Oder wann fängt die an? Im Juni?
Ja, genau.
Ja, habe ich relativ viel frei.
Warum hast du im Juni relativ viel frei?
Ich habe noch Resturlaub.
Ah ja, schön.
Der da verbraten werden muss, aus Gründen.
Aus Gründen, die jetzt, sag ich mal, einen Jobwechsel andeuten.
Würde ich auch so sagen, ja.
Resturlaub klingt nämlich so.
Ja.
Ja, willst du da noch
was sagen? Das war meine Woche. Ich habe einen neuen Job.
Bald.
Bald. Wobei, den Job habe ich schon. Ich habe den Arbeitsvertrag hier unterschrieben. Nee, aber ist cool. Freue mich drauf, freue mich auf irgendwie was anderes. Ich werde nicht an die Schweizer Grenze ziehen.
Schade.
Ja, wirklich schade. Hätte gehaltlich bestimmt auch sich spektakulär ausgewirkt.
Ja. Hey, ich habe mal geguckt, hier kam letztens so eine Art der Gehaltsmeridian der Schweiz raus. Und Durchschnittsgehalt in der IT-Branche ist halt fünfstellig im Monat brutto.
Fünfstellig im Monat brutto?
Also, so also 10.000 aufwärts.
Ja. Ah, okay.
Ist Durchschnitt.
Ja.
Das ja. Ist cool.
Kann man sich schon geben. Hätte ich schon auch Bock drauf gehabt. Aber ja, das ist jetzt cool. Das ist ein Ding, worauf ich Bock habe. Ich erzähle dann irgendwann mal mehr, wenn es soweit ist.
Ja, genau. Brauchen wir jetzt nicht zu sehr drauf eingehen. Aber eine Sache, die ich noch wegen Fußball kurz erwähnen wollte.
Ich habe auch noch ein Fußballding. Aber das hat nichts mit der Nationalmannschaft zu tun. Deswegen leg ich
es. Nee, aber meinst schon. Und zwar was. Was mir irgendwie nicht Gänsehaut gemacht hat, was ich so beeindruckend fand, die Schweigeminute vom Frankreich-Spiel war mucksmäuschenstill. Entweder haben die Mikrofone ausgeschaltet oder man hat wirklich nichts gehört. Ich glaube, die Spieler haben das auch. Die sahen auch so aus, als wenn, wow, krass, was geht hier gerade ab? Kein bescheuerter Fan hat reingeschrien, nichts. Jeder war still. Und das fand ich, Props
vor allem beeindruckend,
ja,
weil es ein krass. Auswärtsspiel ist.
Ja, es war Wahnsinn. Das war wirklich so tiefster Respekt und so. Also mich hat das richtig bewegt. Das war ganz was Besonderes irgendwie.
Ja. Es gab das Gleiche dann nochmal natürlich in Frankfurt, also in dem Heimspiel auch. Habe aber jetzt nicht drauf geachtet, wie es da war. Finde ich dann auch weniger krass. Ich finde es halt bewundernswert, wenn es bei einem Auswärtsspiel, wo halt dein Fananteil vielleicht 5-10% ist, vor allem ist Lyon ja, glaube ich, nicht um die Ecke, ist irgendwo im Süden von Frankreich, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, aber das Ding ist doch auch, normalerweise eine Schweigeminute fällt nicht auf, aber die war so still, dass sie aufgefallen ist. Es war wirklich, es war einfach echt krass, irgendwas hat es bei mir gemacht.
Ja.
Ja, was wolltest du noch zum Thema Fußball erzählen? Dann haken wir das auch ab und gehen wieder zurück zur Comedy.
Genau. was mir aufgefallen ist, und ich habe so ein Video gesehen, ich glaube, es war England gegen Brasilien, vielleicht war es aber auch ein älteres Video, aber es war auf jeden Fall Jude Bellingham im Nationalmannschaftsoutfit. Bei dem Einlaufen hat er dem Einlaufkind seine Jacke gegeben, weil es kalt war.
Lol, das hat Red Bull New Yorks letztens auch gemacht, als es aus Strömen
genau.
geregnet hat.
Und also man sieht das relativ häufig, dass sie das machen. Und erstens ist es ja sauscheiße, weil du ja, also alle Mitspieler sehen das und denken sich, boah, jetzt bin ich das Arschloch, das die Jacke dem Kind gegeben hat. Und zweitens, sorry, aber was ist das mit den Einlaufkindern, dass man die so lange in der Kälte stehen lässt? Also ich sehe das auch jedes Mal, wenn ich im Stadion bin bei den Bayern Frauen und jetzt auch im Winter, die stehen da halt in so Trainingsanzügen, also völlig unterbekleidet praktisch. Und die stehen da richtig lange vorher schon bereit, draußen. Und also die stehen da schon, da sind die noch nicht mal in der Kabine, um dann wieder rauszugehen. Und aber muss da irgendwie so ein Trainingsanzug mit irgendwas drauf sein? Zieh denen doch einfach vernünftige Jacken an, gib denen irgendwie Trainingsjacken, die haben doch irgendwas da. Also
ja, ich meine, die könnten ja dieselben Jacken wie für die Profis auch den Kindern geben. Das sind doch so dicke Windbreaker, ja, oder?
Also. Und vor allem zieh die doch, gib die den einmal, nimm sie ihn danach wieder ab und dann kannst du sie ja beim nächsten Spiel wieder benutzen.
Ja, eben.
Ich finde es wirklich krass, dass die so lange in der Kälte stehen lassen und es allen egal ist irgendwie.
Ich finde es auch komisch, dass die Kinder im Trikot einlaufen und die Erwachsenen so mit Fett eingepackt.
Ja, also es ist wirklich krass. Ich meine, im Sommer ist es ja völlig irrelevant, aber ich finde im Winter einfach den Dresscode der Kinder nicht anzupassen, finde ich schon irgendwie gemein.
Ja, find ich auch. Und was auch komisch ist irgendwie, so, guck mal, du läufst da rein und 5 Minuten später, wenn du da stehst, so ungefähr 5 Minuten in Amerika mit der Hymne wahrscheinlich länger, aber geht das Spiel doch eh los. Warum musst du denn vorher noch warm eingepackt sein? Dann ziehst du es aus und denkst dir, boah, ist es kalt. Und Anpfiff.
Ja.
Das ist komisch, oder?
Keine Ahnung.
Naja.
Gut, aber das war mein Take, das wollte ich noch irgendwie loswerden, damit sich das, ich weiß gar nicht, wer hier alles zuhört, DFL, DFB, FIFA,
ja,
alle hören wahrscheinlich zu. Also ich gehe jetzt mal von allen aus. Und irgendwer
wir haben ja auch wirklich viele Beispiele schon, wer alles zuhören muss, weil, oder wir haben so einen Nostradamus-Touch vielleicht auch einfach und callen so richtig viele Events bei uns. Wir müssen da mal eine Liste aufstellen, weil das ist ja wirklich nicht wenig gewesen bisher.
Das stimmt. Ja, ich glaube, die hören einfach alle zu.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, ich habe einfach, ich sollte irgendwie eine entscheidende Rolle bekommen in der Gesellschaft. Ich habe schon viele gute Vorschläge gemacht. Das mit dem WhatsApp?
Generell, es waren immer mal wieder Sachen dabei einfach. Es ist echt lustig.
Aber das mit dem WhatsApp war mir am wichtigsten, weil das nervt mich wirklich.
Ja, es wird kommen, auch bald bei uns.
Ich freue mich.
Auch bald bei uns. So, ich hätte eine Beobachtung noch kurz. Und zwar, ich habe letztens, es ist jetzt keine haltlose These oder sowas, aber es ist einfach nur, es ist eine Beobachtung. So, und zwar habe ich in einer Doku gesehen, wie in, wo war das? Ich will jetzt keinen Scheiß erzählen, aber werde ich.
Ich will es nicht.
Ja. In der Wüste von Marokko, sage ich jetzt mal. So diese nomadischen Völker, die dann angefangen haben, so die haben so eine, Mann, ich kriege das gar nicht mehr zusammen, so eine besondere Kultur mit Teppichen, ja, und dann haben die halt so gezeigt, wie die Teppiche herstellen, und dann sitzen da so 5 Frauen und machen so einen Teppich, und dann dachte ich mir so, Mensch, wenn ich mir das so anschaue, ist es ja, also es war ja einer der besten Ideen, die Herstellung von Teppichen zu industrialisieren, weil die brauchen für einen Teppich 3 Monate. What the fuck, Alter? Das ist viel zu lang. Es gibt so viele Häuser mit Teppichen. Und stell dir mal vor, wir könnten Teppiche nur von Hand fertigen. Ja. Das ist absurd.
Das stimmt.
Das wär, 3 Monate.
Aber deswegen sind manche Teppiche auch so absurd teuer.
Ja.
Und dann gehst du wieder zu Ikea und siehst einen für 15 Euro. Und sieht genau gleich aus. Machen wir uns nichts vor, sieht genau gleich aus.
Ja, aber so ein, sag ich mal, Beduinenteppich, wo 5 Frauen 3 Monate dran arbeiten, kriegst du trotzdem, ich glaube, für 3.000 Euro.
Ja, aber 3.000 Euro für einen Teppich, also.
Ne, aber 5 Menschen arbeiten dafür 3 Monate. Das finde ich, also, du musst das Geld ja auch aufteilen auf die. Und, also, nee, ich finde es krass. Ich meine, in der Wüste, mein Gott, was wollen sie mit dem Geld machen? Aber, das ist...
Sand kaufen.
Ich hätte gerne ein Schäufelchen und einen Eimer. Spaß. Oh Gott, das ist ganz schlimm gerade.
Und so ein Förmchen. Und dann backen sie Sandkuchen. Und den verkaufen sie dann wieder.
Die haben so ganze Bäckereien mit so Sand gepickt.
Das wäre so gut. Und alle haben irgendwie so richtig, also kriegen kein Wasser, weil sie, die Bäckerei die ganzen, das ganze Wasser braucht, damit der Sandkuchen fester wird in der Form.
Ja. Und der ist auch so wenig nahrhaft, deswegen sind alle so ausgemagert. Und das ist ein Indiz, dass es stimmt.
Ja, und die Zähne sind so richtig runtergeschliffen.
Oh, stimmt, Alter. Stell dir vor, du musst Sand die ganze Zeit kauen, Alter. Ja. Ganz komisch. Genau, das war nur so eine Sache. Und ich glaube, du hast du auch irgendwas mit Thesen vielleicht?
Ich habe haltlose Thesen, habe ich dabei.
Oh, nein.
Wollen wir, aber es sind nur 2 und
egal.
Eines ist so mittel. Aber naja.
Hau das Intro raus. Hau das Intro raus.
Go.
Go, go.
Haltlose Thesen.
Also, folgendes. Mein erster Gedanke war, also, es basiert auf der Prämisse, dass ich Fische ungefähr genauso eklig finde wie Insekten.
Mhm.
Also ist meine These, dass Fische eigentlich nur Insekten sind, die gut schmecken. Weil ich habe auch genauso viel Mitleid. Aber sobald es ein Säugetier ist, sobald es so ein Delfin ist oder so ein Orca, dann habe ich wieder Mitleid. Aber wenn es noch ein Fisch ist, dann ist es, ob du jetzt da irgendwie so einen Fisch rausziehst oder irgendwie eine Fliege mit einer Fliegenklatsche.
Fische sehen auch aus wie die größten NPCs, muss man einfach sagen.
Ja, oder?
Oder? So ein Fisch, der sieht nicht, ich weiß nicht, der wirkt, es ist offensichtlich ein Lebewesen. Aber ein Fisch wirkt irgendwie so wie, weiß nicht, es wirkt so wie auf Autopilot, so nicht so emotionslos oder wie auch immer man das nennen will, oder?
Ja. Also gehst du mit, Fische sind Insekten, die gut schmecken?
Nein.
Gut, wir sind uns einig.
Und das ist auch das Prinzip, auf dem unser Podcast aufbaut. Du sagst irgendwas, ich sag nein, okay, sind wir uns einig. Also.
Meine zweite These war, ich war gestern.
Das war's schon.
Ja? Oder willst du noch was sagen zu den Fischen?
Nee, ich gehe nicht mit. Fertig, passt.
Okay. Meine zweite These war, ich war gestern im Büro und das Büro ist gegenüber vom Käfer, also diesem Feinkostladen.
Du meinst gegenüber vom Barsch?
Hätte auch ein Barsch sein können, hätte keinen Unterschied gemacht.
Klingt aber scheiße.
Eben. Barsch Delikatesse. Schmeckt aber besser, wenn man ihn isst.
Ja, okay.
Siehst du, meine These ist gar nicht so schlecht. Genau. Und da haben einfach so 4 oder 5 Lastenfahrräder davor geparkt. Und deshalb meine These, das Lastenfahrrad ist der neue Porsche Cayenne.
Der Stadt.
Der Stadt.
Oder? Weil ja.
Aber ich glaube, früher hat man sich da nichts gegeben und ist trotzdem mit dem Porsche Cayenne auch in der Stadt zum Einkaufen gefahren, wenn man reich war.
Ja, aber wenn du die Parksituation in München kennst, machst du das halt nicht.
Ja, Käfer hat eine Tiefgarage, wo so Luxusautos die ganze Zeit reinfahren können, einfach wenn sie da einkaufen wollen.
Okay. Ist es dann so, dass wenn du in die Tiefgarage reinfällst, musst du den Fahrzeugschein so einscannen und dann je nach Listenpreis geht die Schranke auf oder nicht? Oder?
Nee, da stehen aber 2, 3 Leute, die gucken dich richtig komisch an, wenn du mit einem Renault Clio reinkommst.
Oh scheiße, okay. Ja.
Aber sie sagen nix, wenn da so ein Porsche Cayenne reinkommt und sagt, ich will da schnell einkaufen. Und dann sagen sie, ja, stell dich da kurz hin, kein Problem.
Ich glaube, ehrlich gesagt, und das ist, glaube ich, auch das Prinzip, wenn du in der Schweiz lebst, also entweder du hast einen Parkplatz oder also in der Stadt, also ist hier auch ganz schwierig mit Parken in Basel, ja. So, entweder du hast einen eigenen Parkplatz oder wenn du halt unterwegs bist, fährst du mit den Öffis oder mit dem Rad oder gehst zu Fuß. Oder du hast so viel Fuck you Money, dass du dein Auto einfach irgendwo hinstellst und wenn du einen Strafzettel bekommst, ist egal, weil, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, ich war hier ja bei so einer Padelhalle und dann wollte der Kollege da parken und wir da so, ja, park doch einfach hier, da ist ja niemand. Und dann hing da so ein kleines Schild, Privatgelände, wer hier parkt, Mindeststrafe 5.000 Franken. Boah. Und da dachte ich mir so, ja, finde ich ein bisschen drüber. Das ist halt, also, du kannst ja nicht so ein Monatsgehalt oder in der Schweiz vielleicht ein halbes Monatsgehalt von jemandem verlangen.
Von einem ITler ein Drittel Monatsgehalt.
Je nach Stelle, ja, vielleicht. Also, es ist schon krass, oder?
Ja, das ist absurd.
Ja.
Aber so Lastenfahrräder kosten ja auch gerne mal so 10.000 Euro.
Was? 10.000?
Dieses Arrow-Ding oder wie das heißt, was vorne so dieses kleine Rad hat, ultra lang ist und dann so ein Lastending. Vielleicht war 10.000 auch viel, aber die sind arschfucking teuer und eigentlich unhandlich in der Stadt. Weil die ja, also Arsch, das ist so ein, also,
ja, sind die arschfucking teuer oder fucking arschteuer oder arschteuer fucking?
Alles trifft, glaube ich, auf diese Fahrräder zu. Also man kann da variabel fungieren, aber es müssen diese beiden drei Wörter vorkommen.
Arschfucking teuer klingt auch so, als wenn die Prostituierte viel Geld für Analsex verlangt.
Ja.
Arschfucking teuer.
Dinge können zwei Sachen sein.
Genau.
Also gehst du damit in der These?
Ja, halb. So ein bisschen. Aber es ist schon, also, ja, das Ding ist, ich glaube, Leute,
ich glaube, vom Aldi sieht man kein Lastenfahrrad.
Nee, ja, genau. Ich glaube schon, dass das eher die Oberschicht in der Stadt so fährt.
Ja.
Also die Markensachen, so wie du sie beschrieben hast, die teuren halt.
Yes. Gibt bei Lastenfahrrädern nur teure.
Waren das die Thesen?
Das waren beide Thesen, ja.
Okay, naja gut. Mehr, also ich habe leider jetzt spontan keine, außer dass Toni Kroos der deutsche Fußballmessias ist, aber das haben wir ja schon gehört.
Ja.
Ich habe aber eine Einsendung von einem Hörerchen bekommen. An die liebe Podigy Frau, falls sie noch zuhört. Hörerchen ist unsere Gender-Variante. Wir gendern nicht mit in oder sowas, sondern mit chen, dass alle inkludiert sind.
Ja. Ist das noch legal? Also, wäre das eigentlich auch ein Schlupfloch, das man jetzt in Bayern noch machen könnte?
Für die Lehrer, meinst du?
Ja.
Ich meine die Lehrerchen.
Ja.
Ja, die könnten ja...
Das müsste doch eigentlich okay sein, oder?
Schülerchen.
Ja.
Passt sogar, weil die sind eigentlich auch jung. Also.
Ja. Ja, Lifehack. Gerne anwenden.
Ja. Der Lifehack ist halt auch schon alt. Also ich meine, wir senden hier seit über 1,5 Jahren und jede Woche regelmäßig, zuverlässig kommt eine Folge, die mindestens 1 Stunde geht. Okay, alle Argumente raus. So fast.
Und manchmal ist es witzig. Manchmal ist es witzig.
Was? Manchmal. Wir kriegen ständig positives Feedback. So. Jedenfalls, ein Hörerchen hat was eingesendet. Und es ist ein Thema, ich werde dem jetzt hier nicht gerecht, weil es ein richtiges Rabbit Hole ist. Und es ist wirklich geil und mega interessant. Und ich würde gern mich da mal richtig einlesen. Das Ding ist, es ist also du musst halt wirklich lesen, weil es gibt nicht so viel Informationen darüber und ich müsste mir zum Beispiel ein Buch kaufen und so, um das mal genauer aufzusaugen, weil ich habe jetzt auf die Schnelle nichts gefunden. Irgendwie so eine geile Doku wäre natürlich cool noch, aber ich erkläre kurz, worum es geht. Und zwar wurde das uns eingesendet, da es in einer aktuellen D3-Fragezeichen-Folge, die neu rauskam, drin vorkam. Und zwar geht es um Rotwelsch. Bitte sagt was? Dir das was?
Nee.
Kennst du die Synonyme für Geld? Pinke, Moos, Zaster, Kies, Schotter?
Moneten.
Nee, aber kennst du die, die ich gesagt habe?
Ja.
Das kommt alles vom Rotwelsch. Rotwelsch ist nämlich eine Sprache. Das ist die Sprache der Diebe und Gauner. Und ja, es ist quasi, es ist natürlich jetzt nicht mehr sonderlich aktuell, aber wir haben ganz viele Begriffe in unserem eher umgangssprachlichen Sprachgebrauch, die wir immer noch aus dieser Rotwelsch-Sprache verwenden. Eigentlich darf man, muss man gar nicht Rotwelsch-Sprache sagen, weil Rotwelsch an sich, also Rot steht, wie sollte es anders sein, für das fahrende Volk. So, ich dachte, das wäre eine Farbe, aber gut. Also sind so die Landstreicher, Gauner, Hausierer, sowas, Gaukler. Das ist das Rot, das fahrende Volk. Und Welsch steht eigentlich für Romanisch oder Italienisch oder in diesem Kontext auch unverständlich. Und also eigentlich Sprache. Also Rot-Welsch ist dann die Gaunersprache. Welsch kennt man auch von Kauderwelsch.
Mhm.
Also das Wort kennt man ja. Und Rotwelsch ist halt die Sprache der Diebe und Gauner und so ein bisschen so schon negativ konnotiert. Also das sind viele Begriffe aus Sinti, Hebräisch, Jiddisch und sowas mit drin. Ich
würde sagen, das hat so ein bisschen Jiddisch-Vibes.
Ja, voll. Da sind ganz viele Wörter mit vermischt und es ist ein Mischmasch aus ganz vielen verschiedenen Spracheinflüssen und da sind super geile Wörter dabei, die wirklich, ohne Witz, ich glaube, jedes zweite Wort hat das Potenzial zum Wort der Woche bei uns im Podcast. und ich will dir einfach mal ein paar vorlesen hier, auch welche, die wir teilweise noch verwenden. Zum Beispiel Massel ist Glück oder vermasseln, das Glück verderben quasi.
Ja, es gibt ja auch Masseltoff, oder? Ist das nicht wieder dann im...
Das heißt bestimmt wieder sowas wie Glückwunsch dann.
Ja.
Oder es gibt wirklich, was ich super geil finde, Schreiner ist der Holzwurm. Oder der Landpolizist, der Spinatwächter.
Okay.
Spinatwächter finde ich gut. Mantel, Windfang. Und ich finde, wenn du es so hörst, so der Holzwurm, der Spinatwächter. Ich habe meinen Windfang.
Ja, man ist gleich in so einer Räuber-Hotzenplotz.
Ja, man ist sofort in diese, das ist so eine Gaunersprache halt einfach.
Ja.
Und was auch richtig geil ist, finde ich einfach, die haben auch das Wort für schwören, also das Verb, heißt einfach Gabel. So, ich gabel, ich schwöre. Und weißt du warum? Weil, wenn du was schwörst, dann machst du auch das Peace-Zeichen. Und dann hast du diese zwei Finger oben und das sieht aus wie eine Gabel.
Weird.
Es ist so geil. Gabel, ich gabel. Ja, finde ich auf jeden Fall mega geil. Und ich habe jetzt hier nebenbei tatsächlich ein PDF gefunden online. Das ist einfach das Wörterbuch. Das Wörterbuch des Rotwelsch. Und da sind geile Sachen dabei. Wollte ich einfach jetzt mal random, ich habe das nicht konnotiert, vorbereitet, so ich kann nicht einfach was vorlesen und man denkt sich sofort, geil. Das ist wirklich geil. Also zum Beispiel hier. Und das kennt man noch. Absteige ist das Zimmer.
Ja.
Und hier in dem Fall, in dem Dirnen ungestört dem Gewerbe nachgehen. Das ist eine Absteige.
Dirne ist ein Verb.
Dirne? Eine Dirne ist eine Hure.
Ja, hätte ich auch gesagt.
Ja, Zimmer, in dem Dirnen ungestört dem Gewerbe nachgehen.
Ach so.
Das ist eine Absteige.
Ah, okay.
Also eigentlich sowas wie ein Stundenhotel. Ja, da gibt's dann da sind Absteigen, aber wir verwenden das natürlich ein bisschen anders. Dann hier, Abstecher. Das ist einfach sowas wie ein Werkzeug, wie eine Nagelschere oder irgend sowas, was Kleines, wo du Vorhängeschlösser mit aufmachst. Das ist ein Abstecher. So ein Dietrich.
Den verwendet man aber anders, den Abstecher. Jetzt.
Ja, nein, es ist nicht alles jetzt noch in Verwendung, aber was ich richtig geil finde, das ist so richtige Gaunersprache. Ein 28er. Ein 28er ist ein offener Überfall, ein Einbruch. Finde ich so geil.
Und wieso? Ist es Paragraph 28 oder?
Ich weiß es nicht. Es steht hier nicht. Es ist einfach das Wörterbuch. Leider sind die hier drin nicht erklärt.
Ein 31er heißt ja 31er, weil das der Paragraph im Strafgesetzbuch ist, glaube ich. der eben diese, der diese Kronzeugenregelung umfasst.
Okay, also ist ein 31er, den Kronzeugen zu abzulegen, zu erlegen, meine ich?
Nee, einer zu sein.
Ah, wie? Du bist ein 31er, sagt man dann?
Ja.
Ah,
also auf der Straße wärst du damit ein Verräter.
Geil. Ja, das ist cool,
laut Gesetzbuch bist du halt jemand, der den Strafverfolgungsbehörden hilft. Aber von innen heraus.
Okay, okay. Ja, es gibt so geile Wörter. Allein unter dem hier Äffchen ist ein Neuling in der Gaunerwelt, ist ein Äffchen. Oder Affenkleister ist ein Teig.
Hä? Gerade so in der Kombination macht es auch gar keinen Sinn, wirklich.
Ich finde es aber, das hat so ein Feeling, diese Sprache. Oder hier, guck, der Spitzel, der Zuträger der Polizei, ist der Acht-Groschen-Junge. Ach, das sind so tolle Wörter. Ich finde die alle geil. Und ich könnte jetzt so durchscrollen durch dieses geile Wörterbuch und so viele coole Wörter noch finden, aber es ist wirklich toll. Ich kann es nur empfehlen, schaut euch mal die Sprache Rotwelsch an und übernehmt da doch gern mal ein paar Sachen in euren alltäglichen Sprachgebrauch. Das ist wirklich einfach toll. Jemanden einen abkauen, das ist auch geil.
Was ist das?
Das ist jetzt auf Italienisch erklärt, ich kann es nicht sagen. Das klingt aber gut. Abgießen, jemanden Geld abnehmen im Fallspiel, jemanden abgießen. Ach, das sind so Schläge auf den Kopf erhalten, Abfälle bekommen.
Okay.
Ja, richtig coole Sachen.
Wild.
Rotwelsch ist eine Geheimsprache auch. Es gibt im Rotwelsch, dazu gehört nicht nur Begrifflichkeiten und so, sondern auch Zeichen. Und zum Beispiel hat so ein Autor auch ein Buch geschrieben, weil seine Familie hat da so viel Geschichte mit Rotwelsch und diesen Gaunern und so gehabt. Und als der klein war, sind bei ihm immer ganz viele Landstreicher gekommen zu denen, genau zu dem Haus von denen, weil die haben dann halt gebettelt nach Essen und so. Und die haben sich immer gefragt, warum gehen die nicht zu den Nachbarn? Und irgendwann ist denen aufgefallen, dass da so ein Zeichen in den Zaunpfahl am Eingang eingeritzt wurde. Und das stand wohl dafür, dass hier gute Menschen sind, zu denen man hingehen kann, um was zu erbetteln. Und es gibt so ganz viele Geheimsymbole, die auch auf der ganzen Welt verwendet werden, eben halt von Landstreichern und so Straßenvolk quasi. Und das hat sich halt bis heute gehalten. Und ich finde das ist so geil. Das hat irgendwie so einen coolen Vibe.
Verrückt.
Ja.
Ich habe auch neulich auch irgendwas über so Zeichen gesehen. Du kennst ja das internationale Zeichen für okay. Ist ja dieses, wenn du Daumen und Zeigefinger.
Ja. Ja, das ist ja OK. Du bildest einen Kreis, das ist das O und die drei Finger sind ein K.
Das ist nämlich das Problem bei dem Zeichen, weil wenn du die drei Finger ausstreckst währenddessen, also du machst es mit der rechten Hand und streckst die drei Finger aus und machst dann dieses O mit Daumen und Zeigefinger. Und wenn man das von vorne sieht, dann hast du ein W und ein P und dann steht es für White Power und ist absolut rassistisch.
Wo siehst du da ein P? W, O?
Also deine Hand, dein Arm verlängert das O zu einem P.
Ah ja, okay.
Und das ist das White Power Zeichen. Und wenn man sieht das voll oft bei so Verhaftungen von irgendwelchen Rechtsradikalen.
Die sagen so, okay, ist okay.
dass sie dieses Zeichen machen. Und ich finde irgendwie, das internationale Zeichen für okay sollte nicht so nah an so einem rechtsradikalen Zeichen sein.
Ja, aber was war zuerst?
Weiß ich nicht.
Ja.
Also ich glaube, das White Power Ding ist ja keine neue Sache.
Ja.
Ich weiß auch aber nicht, ob okay, wo versteht eigentlich okay? Okay ist doch auch nur eine Abkürzung.
Echt?
Naja, O.K.
Ja, okay. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wollen wir hier einen Fact-Check machen? Also ich
glaube, es wäre ein interessanter Fact-Check, oder?
Ja, lass mal einen Fact-Check machen. Lass mal kurz hier eine Obosha, eine Besprechung machen. Finde ich so geil, Obosha.
Okay.
Und wir sind gleich wieder da.
Yes.
Fact-Check!
Wir sind wieder da. Ah, nee, Fact-Check over.
Fact-Check, oh Gott, können wir das nochmal machen, bitte?
Nee, das ist jetzt halt schief gegangen. Es ist halt jetzt nicht okay. Ist richtig in die Hose gegangen.
Ja, warte, ich
suche da einen Rotwelt-Spruch für Hose.
Warte, wir haben uns abmaracht, aber es hat nicht geklappt. Das heißt, sich anstrengen.
Okay. Also anscheinend haben wir uns nicht genug angestrengt. Also, okay. Es ist wirklich nicht cool. Es steht für all correct, aber falsch geschrieben. Irgendwie. Also anscheinend geht es hier nach dem phonetischen. All klingt ja nach O und correct all. Klingt kaiger als C, würde ich sagen. Mhm. Und ich glaube, irgendeine Zeitung hat es zuerst benutzt. Die Boston Morning Post.
Ja, das ist der, also eigentlich heißt es all correct, okay.
Ja.
Irgendwie heißt er okay, also kann man so verwenden.
Ja, es ist anscheinend schon sehr lange im Umlauf, irgendwie so 1839 wohl das erste Mal. Und dann die heute noch gängige Erklärung wurde in einem Aufsatz 1941 zum ersten Mal veröffentlicht. Mhm. Es ist kein modernes Wording, es ist eher ein altertümlicher Begriff. Okay?
Okay.
Gut.
Ich habe letztens dann, jetzt leiten wir langsam mal zu einer unserer regulären Kategorien über, zu den absurden News, aber vorweg möchte ich noch eine News oder eine Überschrift vorlesen, die war schon clickbaity, aber für eine andere Zielgruppe, ich glaube eher so Mittelstand oder so. Und zwar stand da, Firma verrät, was man für den Job als Gebäudereiniger mitbringen muss. So, was könnte das sein? Ist es Putzmittel? Ich weiß es nicht. So, aber
starke
ich dachte,
Arme.
Nein.
Ich glaube, es sind starke Arme.
Ja, nichts. Du brauchst einen Hauptschulabschluss wahrscheinlich.
Ich glaube, du brauchst halt körperliche.
Sorry, es war gemein.
Du brauchst körperliche Voraussetzungen, würde ich sagen.
Als Gebäudereiniger?
Ultra anstrengend. Ja.
Was?
Hä? Also wenn ich hier meine Wohnung putze, dann gehe ich danach aber duschen, weil ich völlig im Arsch bin. Und stell dir vor, du musst so ein riesiges Bürogebäude putzen. Dann schiebst du da die ganze Zeit deinen Wagen rum. Und
ist ein Gebäudereiniger, der nicht so außen an den Fenstern so wischt?
Ich glaube, es gilt von innen und außen. Aber außen ist ja noch schlimmer. Dann hast du da diese riesigen Lanzen mit diesem Wischteil, die du da auch hoch und runter schieben musst. Absoluter Albtraum. Ich glaube, es ist körperlich enorm anstrengend.
Was denkst du, wie lange so eine Ausbildung dauert, bis du lernst, diesen Wischer da rumzuschieben? Schon so 3-4 Stunden.
Ja, nee, wahrscheinlich nicht so lang.
Sorry, ich will das nicht so schlecht reden, aber es klingt so absurd. Was muss man denn mitbringen? Erzähl mir doch nicht, dass du mal irgendwas mitbringen müsstest.
Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es insgesamt voll der coole Job ist, weil du so voll viele Geräte hast. Du kannst mit diesem Bona-Ding den ganzen Tag rumfahren. Ultra geil. Das macht bestimmt Spaß. Wenn du dann noch so eine Kehrmaschine, wobei das ist eher was für außen, ne?
Ja,
Kehrmaschine wäre auch nice.
Ich muss sagen, die Gebäudereiniger, da sehe ich fast eher so. Es gibt auch Gebäudereiniger, die einfach so mit so einem Klettergurt sich von oben abseilen, ja, Alter.
Ich glaube, es ist insgesamt eigentlich ein ganz geiler Job.
Habe ich auch sogar schon mal gehört von einem Gebäudereiniger, dass das gut sein soll.
Also ich könnte, also U-Bahn-Fahrer bedeutend schlechter.
Ja. Bedeutend schlechter.
Also ich gute. Aber ich habe die körperliche Voraussetzung. Ich glaube, ich habe nicht alle Voraussetzungen, die es braucht, um ein guter Gebäudereiniger zu sein.
U-Bahn-Fahrer zu werden.
Das zum Beispiel, da kann ich mir nicht vorstellen, dass die Ausbildung arg länger als 3-4 Stunden dauert. Es gibt einen Startknopf und es gibt eine Bremse. Und dann musst du noch einen dritten Knopf für die Türen haben. Ich nehme an, dass Tür auf und Tür zu derselbe Knopf ist.
I don't know, keine Ahnung.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine U-Bahn mehr als 3 oder 4 Knöpfe hat vorne. Vielleicht glaube, noch einen für die Durchsage.
Ich glaube, das ist kein Knopf. Ich glaube, die Türen, die machst du so einen Schalter, den du von links nach rechts so rüberlegst.
Aber das wäre voll unsatisfying, weil der Schalter geht ja voll schnell und die Türen gehen so langsam. Wenn, dann will ich so einen Hebel, den man so richtig weit ziehen muss.
Ja, vielleicht reden wir vom gleichen.
Weiß nicht. Ein Schalter ist klein, ein Lichtschalter zum Beispiel. Der macht so Klick und dann hast du ihn umgelegt. Und ein Hebel, glaub, dann Schalter musst du so richtig lange so.
Ja, okay. Ist egal. Gehen wir doch mal zu den absurden News der Woche.
Super, da haben wir doch auch ein Intro. Das fackeln wir mal ab.
Haben wir rumliegen. Mach mal.
Hier sind die zwei vom Nebentisch mit
die absurden News der Woche. So, sind wir wieder mal hier. Und zwar fangen wir direkt an mit der ersten News. Du kennst Neuralink, oder?
Klar, nein, hab keine Ahnung, was das ist.
Neuralink, das ist dieses von Elon Musk, wo du so ein münzgroßes Implantat in den Schädel eingesetzt bekommst und damit deinen Gedanken Dinge steuern kannst?
Nee. Hör ich zum ersten Mal. Wobei, ich habe neulich so ein Video gesehen von irgendeinem Typen, der sowas hat, und dann konnte er so Sachen mit einer Maus irgendwie bewegen mit seinen Gedanken.
Genau, das ist nämlich so, das ist, ich glaube, es ist von Musk oder Tesla oder irgendwas in die Richtung. Das Biochip-Startup Neuralink stand von Anfang an unter strenger und kritischer Beobachtung von Behörden und auch der Öffentlichkeit. Doch mittlerweile hat man dem ersten Menschen ein solches Computer-Gehirn-Interface eingesetzt. Und dieser nutzt es bereits intensiv. Also ist wirklich krass, dass sowas geht einfach. Aber ich erzähle kurz die Geschichte oder was hier in dieser News stand. Der US-Amerikaner Nolan Arbour ist seit rund 8 Jahren unterhalb der Schultern vollständig gelähmt und ist entsprechend in seiner Beweglichkeit und seinen Aktivitäten eingeschränkt. Das ist auch der Grund, warum er sich zum Einsetzen eines Neuralink-Implantats bereit erklärt hat. Die Operation verlief erfolgreich. Vor knapp einer Woche hat Neuralink auch erstmals gezeigt, wie der 29-Jährige mit dem Biochip umgehen kann. Konkret zeigte ihn ein Video beim digitalen Schachspielen. Doch das ist nicht alles. Denn im Livestream verriet er auch, dass ihm das Neuralink-Implantat ermöglicht habe, die ganze Nacht einen Titel zu spielen, der seit Jahrzehnten Menschen unter den Schlaf bringt. Civilization. Beziehungsweise den 6. Teil der berühmten Spielestrategiereihe. Bei einem der ersten Male, als ich mir die volle Kontrolle über diese Neuralink-Technologie gegeben habe, bin ich bis 6 Uhr morgens aufgeblieben, um Civilization 6 zu spielen, sagte Arbour gegenüber dem Neuralink-Forscher Bliss Chapman. Das war es wert. Ich glaube, so kann man es am besten ausdrücken. Es war fantastisch. Und genau, also vor der Operation hatte er halt eher dieses Spielen so komplett aufgegeben, weil er brauchte da immer die Unterstützung von jemandem. Er konnte ja nur sagen, was er machen will, und wer anders musste steuern. Und es war dann natürlich ein Zeitfresser, nicht nur für ihn, sondern auch für die andere Person. Und ja, das Einzige, was er jetzt halt machen muss, er muss halt warten manchmal, bis das Implantat sich wieder aufgeladen hat. Aber wie cool ist es? Der ist einfach komplett gelähmt, der kann einfach gar nichts mehr machen, aber jetzt kann er mit seinen Gedanken Spiele spielen. Ah, es ist so cool, es ist so eine tolle News, ich finde es saugeil.
Stell dir das mal zu Ende gedacht vor, wenn du dann, also aktuell verarbeitet der Chip ja Input vom Gehirn und gibt es an ein Output-Gerät weiter. Also in dem Fall einen PC. Aber jetzt stell dir mal vor, der Chip könnte Informationen übernehmen und an das Gehirn weitergeben. Dann kannst du ja sowas wie diese komischen Augmented Reality Glasses sind dann ja völlig überflüssig, weil du hast ja den Chip, der kann dich das ja einfach direkt sehen lassen.
Ich glaube, das ist eine ganz andere Technologie, weil nur vorwärts.
Ich glaube, da sind wir noch 300.000 Jahre von entfernt, ja, vielleicht nicht ganz, aber also wenn du einfach nur die Technologie zu Ende denkst, du könntest einfach Musik hören, einfach weil du dann denkst, du hörst die Musik praktisch. Verstehst du?
Ja,
weil das Gehirn ist ja das zentrale Ding für alles. Also alles passiert ja eigentlich nur im Gehirn. Der Körper ist ja einfach nur so ein Fleisch-Knochen-Klops
mit Muskeln. Ich glaube aber, dass zum Beispiel wie das Auge die Daten, die es sieht, verarbeitet, über den Sehnerv ans Gehirn leitet und so, dieser Prozess, den zu digitalisieren, ich kann mir
ja,
das
wir wissen
nicht
halt noch nicht, wie es geht, aber theoretisch sind es ja auch nur Daten, die ans Gehirn übermittelt werden.
Ja, das,
und wir wissen nicht, wie man am besten, was die API von dem Gehirn so ist und wie man dann die anknüpft. Aber theoretisch, wenn du das rausfinden würdest, wäre das ja insane.
Nee, du hast ja jetzt schon irgendwie eine Verknüpfung, aber halt auf Output-Ebene. Und das finde ich halt, ich finde es super, super geil, weil du halt solchen Menschen, die zum Beispiel komplett gelähmt sind, so ein Stephen Hawking zum Beispiel, der hätte nicht mit seinen Augen immer auf die Buchstaben gucken müssen, was er dann schreiben will. Also ihr kennt die Technologie vielleicht, der hat nämlich so eine Art, Blick-Tracking, wo er hinschaut, es wurde getrackt, und er hatte dann so eine Tastatur eingeblendet vor sich und es wurde getrackt, auf welchen Buchstaben er guckt, und dann konnte er so schreiben und dann kommunizieren. Ich weiß nicht, wie es zum Schluss war, das muss ich sagen, ich weiß nicht, ob die Doku so weit geguckt hatte, aber das war auf jeden Fall bei ihm so die Technik, und jetzt könnte er einfach das denken, was er sagen will. Und dann spricht dann halt irgendwas für ihn. Und er kann sich sogar über eine AI eine coole Stimme raussuchen. So, es ist so geil. Es ist so geil, was möglich ist. Gerade eben für eingeschränkte Menschen. Ich finde das super toll.
Ja. ultra spannend. Voll. Bisschen beängstigend also, auch, aber auch spannend.
Klar, es wird ja auch, also es ist beängstigend, aber ich finde, es wird ja gerade für wohltätige medizinische Zwecke eingesetzt und da finde ich es gut.
Ja, zumindest erstmal.
Yes, so, dann kommen wir zu News Nummer 2.
Zwei.
Jason Padgett aus den USA hatte seine Akademikerkarriere schon aufgegeben. Er schmiss das College und amüsierte sich lieber. Punkt. Dann veränderte eine Kneipenschlägerei sein Leben auf geniale Weise. Jason Padgett war eigentlich nie ein besonders guter und auffällig intelligenter Schüler. Seine Noten waren eher durchschnittlich als überragend und weder in den Sprachen noch in Naturwissenschaftlichen konnte er seinen Lehrern außergewöhnliche Talente zeigen. Das galt auch für die Mathematik. Zahlen und Geometrie interessierten ihn nicht. Und die Algebra bereitete ihm sogar große Mühe. Padgett quälte sich mehr oder weniger durch die Klassen. Dennoch schaffte er seinen Abschluss und ging sogar aufs College. Doch das war es dann auch am Ende seiner Schulkarriere. Irgendwann hatte ich einfach genug vom Lernen, sagte der heute 54 Jahre alte Padgett. Ich wollte mich amüsieren und das Leben genießen. Und das 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Der damalige Teenager schmiss kurzerhand das College, kaufte sich von seinem Ersparten einen gebrauchten roten Camaro und zog mit seinen Kumpels von einer Kneipe in die nächste. Ein Job in einem Möbelladen in Tacoma im Bundesstaat Washington reichte ihm, um die Miete zu bezahlen, einzukaufen und seine Hobbys zu finanzieren. Statt die Schulbank zu drücken, stemmte der junge Mann mit der Fokuhila-Frisur lieber Gewicht in einem Fitnesszentrum, bräunte seinen Körper in einem Fitness-Sonnenstudio und holte sich seinen Adrenalinkick beim Bungee-Jumping oder Fallschirmspringen. Klingt nach einem mega krassen Leben. Wie sich sein Leben um 180 Grad drehte. Ich war ein Faulenzer und Nichtsnutz, sagte Padgett im Rückblick auf seine wilde Zeit. Damals war ich zufrieden und dachte, dass das jetzt für immer so weitergehen kann. Doch dann kam alles ganz anders. Es war der 13. September 2002. Wow, das ist doch keine aktuelle News. Egal. Der das Leben von Padgett völlig veränderte und aus einem Mann ohne Ziele, der in den Tag hineinlebte, ein Mathematikgenie machen sollte. Einen, der heute Zahlen liebt, von ihnen träumt und selbst beim Anblick eines offenen Wasserhahns geometrische Figuren erkennen kann wie kaum ein anderer Mensch auf dieser Welt. Wie sich sein Leben vor fast 22 Jahren um 180 Grad drehte, hat er in seinen Memoiren aufgeschrieben. Dass ich das Wort gerade richtig gelesen hatte, war echt Glück, weil hier steht einfach Memoiren oder Memoiren.
Ja, wie man es halt schreibt.
Ja, aber wie oft liest man das Wort? Also ich habe das Wort Memoiren, glaube ich, zum ersten Mal in meinem Leben gerade gelesen. Struck by genius, how a brain injury made me a mathematical marvel. Wow. Made me a mathematical marvel. Vor der Zungenbrecher. Auf Deutsch zum Genie geworden, wie mich eine Gehirnverletzung zu einem mathematischen Wunder machte. Dabei begann seine Transformation in einen Genius durch ein traumatisches Erlebnis. Padgett zog damals, wie schon die Abende zuvor, durch die Kneipen von Tacoma. Junge, wie lang ist der Artikel eigentlich? Ich bin erst bei 10%.
Warum liest du ihn noch ganz vor?
Keine Ahnung, Mann. Oh, jetzt muss ich das hier zusammenfassen. Ich kenne den Artikel noch nicht, ich habe mich nicht vorbereitet. Also auf jeden Fall ist er da in eine Karaoke-Bar gegangen und da haben ihm zwei Männer aufgelauert. Und die haben seine 99 Dollar Lederjacke gesehen. Er wollte sie halt nicht freiwillig abgeben und dann kam es zu einem Kampf. Und ja, einer der Unbekannten hat ihm halt immer wieder auf den Hinterkopf geschlagen und getreten. Und später haben die Ärzte eine Nierenverletzung, eine schwere Gehirnerschütterung diagnostiziert. Und jetzt lese ich kurz doch wieder vor. Alter, es ist so anstrengend, das zu lesen. Dude, cannot understand here. Plötzlich sah er die Formel hinter Pi. Doch die Schläge hatten noch etwas anderes in seinem Kopf verändert. Am nächsten Morgen, Philipp, ich brauche gerade eine Pause, ich kann nicht mehr lesen. Ich muss aber kurz was trinken.
Wow, okay. Wir können ja raten in der Zeit, was wohl passiert. Also vermutlich hat er Schläge auf den Hinterkopf bekommen. Das hat entweder sein Gehirn so verändert, dass er danach Superkräfte hatte, was Mathematik betrifft. Oder er hat einfach sein komplettes Leben hinterfragt und hat gedacht, okay, es kann so nicht weitergehen. Ich bin ein Taugenichts, ein Nichtsnutz, ein Draufgänger. Ich muss was ändern. Und ist einfach zur Uni gegangen, hat Mathe studiert und wow, er war richtig gut darin. Er war einfach die ganze Zeit nur unterfordert und eigentlich war er ein Hochbegabter. Und dann hat er Mathe zu Ende studiert, war da sehr erfolgreich, hat eine Wissenschaftlerkarriere gemacht, viele Dissertationen geschrieben, viele Artikel veröffentlicht, well known, all around the globe, einfach nur, weil er zusammengeschlagen wurde. Das ist meine These. Ich glaube, das ist am wahrscheinlichsten. Ich glaube nicht an das Wunder, dass da irgendwie im Gehirn ausgelöst wurde. Außerdem finde ich es irgendwie irrelevant, dass seine Niere auch verletzt war.
Ja gut, das ist halt ein Detail wahrscheinlich, was aus diesen Memoiren entnommen wurde. Hier steht, am nächsten Morgen stand ich in meinem Badezimmer und starrte auf das fließende Wasser, das aus dem Hahn strömte. Er habe auf einmal in allen Dingen bestimmte Muster gesehen und sei selbst von den Wasserlinien, die, wie er sagt, perpendikulär aus dem Hahn herausströmten, fasziniert gewesen. Im ersten Moment war ich erschrocken. Erschockt ist Rottwelsch. Kann man jetzt drüber sagen. Im ersten Moment war ich erschrocken und machte mir Sorgen, erzählte Patchett der New York Post. Ich dachte, vielleicht werde ich ja verrückt. Doch dann habe ich den Wasserstrom genossen und angefangen, das zu malen, was er sah. Heraus kamen Strukturen, wie sie überall in der Natur, zum Beispiel in einer Schneeflocke oder in den Adern auf dem Laubblatt, immer wieder vorkommen. Boah, krass, hier ist ein Bild auch. Was er zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste und erst später herausbekam, Patchett malte mit der Hand Muster, die in der Mathematik Fraktale genannt werden. Bilder, für die er mittlerweile sogar Kunstpreise gewonnen hat. Ich war auf einmal fasziniert von Geometrie und von der Physik, schrieb Patchett in seinem Buch. Zahlen, mit denen er zuvor nur in seinem Möbelladen oder beim Bezahlen seiner Kneipenrechnung zu tun hatte, waren auf einmal sein Lebensinhalt. Er sah, in Anführungsstrichen, die Formel hinter der Zahl Pi, begeisterte sich an Primzahlen, verstand auf einmal Albert Einsteins Relativitätstheorie. Nur erklären konnte er sich das neue Talent irgendwie nicht. Und naja, im Endeffekt, guck dir das mal an, das ist so krank. In einer Fernsehdokumentation der BBC über Daniel Tammet, einem Autisten, der unter dem Savant-Syndrom, auch Inselbegabung genannt, leidet und von der Zahl Pi mehr als 22.000 Stellen hinter dem Komma aufsagen konnte. 22.000 Stellen hinter dem Komma, Junge. Also das ist auch krass. Auf jeden Fall hat der, glaube ich, dieses Savant-Syndrom eben auch und so eine Inselbegabung. Und bei ihm ist das tatsächlich durch diese Gehirnverletzung entstanden. Und weißt du, was lustig ist? Warum ist der Artikel so lang? Das hätte ich mir vorher mal anschauen müssen. Also es ist bestimmt mega interessant, guter Artikel. Ich werde es in unsere Story posten. Heute am Ostersamstag könnt ihr das noch sehen. Ansonsten später ist es auch archiviert auf unserem Instagram-Kanal in den Bezugnahmen Story Highlights. Und da könnt ihr euch das mal durchlesen. Sehr interessant. Und dieser Patchett ist quasi ähnlich begabt wie der gute Harald Lesch. Denn der Harald Lesch ist auch durch eine Kopfverletzung zum Mathe-Genie geworden. Und ich finde es so krass, dass sowas möglich ist.
Witzig.
Ja.
Werde ich mir gleich mal eine ordentliche Kopfverletzung da noch zuziehen.
Ja.
Hätte ich schon Bock drauf, Mathe-Genie zu sein. Und wie hoch können die Chancen sein? 50-50? Ich bin doch kein Mathe-Genie, weiß ich doch nicht.
Ja, im Zweifelsfall ist immer 50-50. Entweder du wirst oder du wirst nicht.
Würde ich auch sagen.
Na gut, okay, das war die News und Philipp, ich sag's, wie es ist, ich kann nicht mehr lesen, ich schicke dir jetzt einfach in WhatsApp die dritte News und du liest die vor. Ich outsource jetzt den Rest der Kategorie.
Das ist eine absolute Frechheit.
Ja, jetzt doch, schlüpf mal in meine Haut, mach das mal.
Wenn ich in deiner Haut wäre, hätte ich mich vorbereitet und dir zusammengefasst.
Soll ich dir was sagen? Du bereitest dich auch nur dann vor, wenn du jemand anders wärst, weil du bereitest dich ja nicht vor. Hey, soll ich Witze recherchieren so? Ja, okay, wir fangen an. Ich habe keine recherchiert.
Aber ich habe es vorher gesagt.
Toll, toll, ganz toll.
Okay.
Hättest sagen müssen, ich gable. Aber hast du nicht.
Mhm.
So, mach du den Rest. Ich lehne mich jetzt zurück und mach die Augen zu.
Oh Gott. Okay, also, Headline. Oh Gott, das kann nicht wahr sein. Frau bringt Mützenbommel zum Tierarzt.
Gut, okay.
Okay, also fürsorglich. Das kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein. Fürsorglich kümmerte sich eine Frau aus England einen ganzen Tag lang. Fürsorglich kümmerte sich eine Frau aus England einen ganzen Tag lang um einen Mützenbommel. In der Annahme, sie pflege ein Tier. Eine Frau in England hat den Bommel einer Mütze zum Tierarzt gebracht. Sie dachte, es wäre ein Igeljunges. Nachdem die Frau den vermeintlichen Igel gefunden hatte, kümmerte sie sich zunächst einen Tag lang um das Tier. Jo, der hat nichts getrunken, nichts gegessen. Auch wenn es ein Tier gewesen wäre, wäre es vermutlich tot. Okay, einen Tag lang das Tier. Sie packte es in einen Karton und stellte auch eine kleine Schüssel mit Katzenfutter dazu. Der Bommel hat nicht gegessen.
Was? Der hat nichts gegessen?
Als er sich jedoch bis zum nächsten Morgen weder bewegte noch etwas aß, brachte sie ihren Fund zum Tierarzt. Das berichtete die britische Mail. Das ist maximal bescheuert.
Das ist so gut.
Witzig ist, dass die Tierärztin, zu der sie es gebracht hat, Kotze mit Nachnamen hieß.
Lol.
Ja. Weil hier steht dann auch der Satz, als Kotze die Finderin darauf hinwies, dass es sich bei dem Etwas im Karton gar nicht um einen Igel, sondern um einen Mützenbommel handle, sagte diese zu ihr, du machst Witze. Kurz darauf verließ die Frau recht eilig das Krankenhaus. Es war ihr sehr peinlich, sagte Kotze. Zumindest hat sie ihr Herz auf dem rechten Fleck, so die Tierärztin über die Frau. Wow, ist das unangenehm. Das ist wirklich...
Ja, aber lustig.
Die Tierärztin muss die Story schon so oft erzählt haben.
Ja, das ist so ihre Story wirklich, auf Partys.
Genau, weil eine krassere Story erlebst du einfach nicht mehr als Tierärztin.
Super lustig. Ja, vor allem ist das eine lustige Geschichte und das ist halt super.
Ja, ja, du erlebst wahrscheinlich schon krasse Sachen, aber die meisten sind sehr traurig, aber das ist einfach witzig.
Hey, mega gut. Okay, dann sind wir durch mit der Kategorie. Danke fürs Vorlesen.
Sehr gerne. Wollen wir gleich weitermachen, wenn wir schon bei der Vorleseorgie sind? Auch mich hat wieder was erreicht. Ich will jetzt nicht sagen Bezugnahme, aber die Person wusste wahrscheinlich, dass wir hier regelmäßig Probleme von anderen Leuten besprechen.
Quasi wöchentlich.
Und hat gefragt, ob wir helfen können. Und da habe ich natürlich gesagt, ich schau mal. Ich wollte nichts versprechen, ich wollte nicht zu konkret werden. Weil am Ende ist es wieder eine Ankündigung, die man nicht einhalten kann, ähnlich wie als ich gesagt habe, ich recherchiere Witze, um zum Comedy-Podcast zu werden.
Ja, das hast du vermasselt.
Habe ich vermasselt. Aber es hat es doch geschafft. Es hat mich überzeugt. Es ist eine Geschichte von ihr und passend zu Ostern geht's um Ostern. Wäre auch richtig kacke gewesen, wenn ich ihren Hilferuf noch 3 Wochen hätte liegen lassen und dann raushol. Ist einfach praktisch. Sie fragt, bin ich das Arschloch, weil ich enttäuscht und etwas sauer bin, dass ich kein Ostergeschenk bekommen habe? Mir war gar nicht so richtig klar, dass man Ostergeschenke, dass das ein Ding ist. Aber gut. Okay. Vielleicht ist sie 7. Gut. Dann wäre es gerechtfertigt.
Ah ja, stimmt.
Wenn sie 7 ist, fände ich es fair.
Ja.
Ich weiß, der Titel klingt bereits eindeutig, aber lasst es mich bitte erstmal erklären. Ich, 21, W, habe einen älteren Stiefbruder, 29, und eine ältere Schwester, 25, und habe gerade erfahren, dass meine Mutter und mein Stiefvater uns dieses Jahr nichts schenken. Nichts.
Was?
Daraufhin war ich sichtlich enttäuscht. Und als ich darauf angesprochen war, meinte ich nur, worden bin übrigens eigentlich, aber sie hat wahr geschrieben. Meinte ich nur, dass es unglaublich unfair ist.
Unfair, dass alle 3 nichts bekommen.
Ja. Mein Stiefbruder hat 29 Jahre lang Ostergeschenke bekommen. Und jetzt wird mir mit 21 gesagt, dass ich ja erwachsen wäre und daher nichts mehr bekomme. Dazu möchte ich noch erwähnen, dass ich im Moment über 4.000 Euro Schulden beim BAföG-Amt habe, da meine Mutter damals beim Beantragen nicht alle Geldanlagen angegeben hat und das Amt diesen Betrag daher jetzt zurückverlangt. Soll heißen, ich kann jeden Cent gebrauchen, um dieses Geld irgendwie zusammenzubekommen. Also wollte sie gar keine Geschenke, dann wollte sie ja Geld.
Ja, vielleicht ist es ja bei denen Geld. Ich meine, auf dem Papier sind sie erwachsen, so wie sie schreibt aktuell, würde ich sagen, vielleicht ist sie innerlich doch noch 7.
Ja, wird nie ausschließen. Hätten sie von Anfang an gesagt, ihr bekommt nur bis 21 Oster-, Weihnachts-, Geburtstagsgeschenke und so weiter, wäre das vollkommen okay gewesen. Nee, finde ich nicht. Ich finde, Geburtstagsgeschenke sind was Zeitloses.
Können es sein, aber ja.
Ja. Sollten es sein. Nee, da bin ich ganz, bin nicht das Arschloch, weil ich will, dass Geburtstagsgeschenke weiterhin existieren.
Es sollte nie eine Pflicht sein.
Nein, das auf keinen Fall. Und nicht für, ja, egal. Hätten sie von Anfang an gesagt, ihr bekommt nur bis 21 Oster-, Weihnachts-, Geburtstagsgeschenke und so weiter, wäre das vollkommen okay gewesen. Aber dem einen Kind 29 Jahre lang Geschenke zu Ostern zu geben und dann dem Letztgeborenen mit 21 zu sagen, nö, ist nicht, nur weil die beiden darauf keine Lust mehr haben, ist es mehr als unfair für mich. Natürlich verstehe ich, dass ich jetzt wie eine verzogene Göre wirke, aber es ist einfach frustrierend. Das nicht der einzige Punkt ist, in dem ich aber auch meine Schwester im Vergleich zu unserem Stiefbruder benachteiligt werden. Noch dazu kommt, dass das nicht der einzige Punkt ist.
Was das?
Das war's. Ist sie das Arschloch?
Ja, ich muss sagen, es macht jetzt bei mir nicht viel auf, weil ich finde ja. Sie ist so, sie macht einen auf selbstreflektiert, so, ich weiß, das klingt jetzt so, aber ja, hey, wenn so, ich weiß, ich klinge jetzt wie ein Ausländerhasser, aber so, und dann sagst du irgendwas Rassistisches oder so. Und dann
sie ja, beantwortet also, sich die Frage die ganze Zeit eigentlich schon selber.
Ja, so, ich weiß, ich klinge wie ein Arschloch, und dann sagst du was ein Arschloch sagt, und dann so, aber ich mein's ja nicht so, oder was? Doch, die Aussage dahinter ist, du bist neidisch auf deinen Bruder, der 8 Jahre älter ist, 8 Jahre mehr Geschenke bekommen hat, und das ist so ein Futterneid innerhalb der Familie, und dann auch dieses Anspruchsdenken, man müsste zu Ostern, ich bitte dich, zu ja. Ostern Geschenke bekommen. Ich finde es okay, wenn dir jemand Schokolade schenkt. Ja, aber so, von so ihrer Schokolade. So. Ja, aber wie viel Schokolade musst du ihr schenken, dass sie den Kredit abbezahlt? Weißt du, das wird nicht.
Nee.
Es löst ihre Probleme auch nicht. Und alles andere, so ein Fahrrad zu Ostern, habe ich auch schon gehört. Das ist so, als ich jung war, andere im Kindergarten oder in der Schule, in der Grundschule Fahrräder zu Ostern kriegen, wo ich mir denke, Alter.
Ja, aber wahrscheinlich haben die einfach ein Fahrrad bekommen und dann wollten sie halt einen Grund, dass sie das Fahrrad geben können.
Ja, dann warte ich ja bis zum Geburtstag.
Im Dezember.
Ja.
Ja.
Es ist also, eine falsche Message, wenn du deinem Kind zu Ostern sowas Krasses schenkst.
Finde ich auch, ja. Man muss natürlich auch sagen, das ist hier ein Podcast von zwei großen Brüdern. Wir sind die Profiteure in der Geschichte. Ich kann grundsätzlich das nachvollziehen, dass man ja denkt, okay, over a lifetime habe ich wahrscheinlich mehr bekommen als meine kleine Schwester, wenn es darum geht um Geschenke, weil ich halt einfach älter bin. So.
Aber du hast es ja auch verdient, du hast ja länger überlebt bisher.
Ja, ich habe mir das erarbeitet.
Genau.
Ja, aber okay, wenn du dann einen Cut machst. Also,
ich meine, also wie kommst du dir vor, so, wenn man sagt, ja, alle bis 21 kriegen sie Geschenke und dann kriegen die Älteren keine mehr und du kriegst so 3-4 Jahre immer als Einzige so ein Geschenk. Das bringt doch auch irgendwie komisches Gefühl mit, oder?
Also es war dann bei uns irgendwie zu Weihnachten im größeren Familienkreis so, dass halt dann irgendwann die Älteren halt einfach weniger bekommen haben. Oder also weniger Geld oder so. Dann war es eher so ein symbolisches Ding, weil, keine Ahnung, also warum soll ich jetzt meine Oma, die Rentnerin ist und irgendwie schauen muss, dass sie irgendwie durch den Alltag kommt, Geld aus der Tasche ziehen, während ich mein Einkommen wahrscheinlich 3 bis 4 Mal so hoch ist als so ein Renteneinkommen. Also und dann macht es auch nicht total Sinn, notwendig, dass man sagt, okay, dann halt den Jüngeren, die irgendwie dann noch irgendwie mehr Bedarf haben. Deshalb eigentlich wäre ich theoretisch für ein Outfaden, für die Fairness, dass du halt dann irgendwie dem 29-Jährigen irgendwie nur noch so ein symbolisches Geschenk machst, wie halt, keine Ahnung, ein Schoko-Osterhasen. Dann kannst du dir nicht, wie alt war die andere 26, dann, keine Ahnung, gibst du dir einen Schoko-Osterhasen um 50 Euro und der 21-Jährigen Schoko-Osterhasen und 55 Euro. Ich finde 50 Euro schon viel für Ostern eigentlich.
Irgendwie schon für Ostern.
20 Euro und dann kriegt die 21-Jährige von mir aus 50. Das wäre meine Lösung, wie man sagen würde, okay, das könnte man fair machen, aber ich kann auch total verstehen, dass man sagt, komm, Ostern, was soll der Scheiß, wir schenken euch nichts mehr, ihr kriegt hier, ich weiß nicht, ob sie wirklich gar nichts schenken, so ein Osterhasen oder was auch immer.
Also ich, wie gesagt, Ostern ist für mich, also
es ist hochgradig irrelevant, wirklich.
Ja, was heißt hochgradig irrelevant? Es ist halt für Kinder toll, tolle Tradition. Dann gibt es auch noch diese Action mit dem Eiersuchen im Garten. Ich meine, das war doch voll geil. Also,
das ist mega cool, aber ich finde so als erwachsene Person ist es wirklich mit das unrelevanteste Fest.
Aber es gibt irgendwann diesen Heartbreak-Tag, wo du so denkst, wo es heißt, dieses Jahr gibt es keine Eiersuche. Irgendwann warst du so erwachsen, dass dieser Tag kam, wo es hieß, heute, wir suchen dieses Jahr keine Eier. Und das ist dann irgendwie so, dass irgendwas stirbt dann. So ein Teil.
Ich habe den gar nicht so bewusst wahrgenommen irgendwie.
Ich erinnere mich gerade zurück. Ich kann mich auch nicht bewusst an diesen Tag erinnern, aber so das Gefühl war für mich so, also ich meine, ich habe das ja länger miterlebt, weil ich der Älteste war und die Spanne nach unten ja recht groß war, so gesehen. Und dann hat man es schon eher noch durchgezogen. Aber es gab auch da irgendwann diesen Tag, wo es heißt, wir machen das jetzt nicht mehr. Und eigentlich waren ja alle fein damit. Wir sind ja erwachsen, so, oder die Älteren waren schon erwachsen. Und dann ist aber trotzdem so, boah, irgendwie, wir haben gerade so ein bisschen so Kindheit gekillt oder Tradition. Aber man muss es ja machen. Es ist ja, es wäre komisch, wenn du irgendwann mit so, sind die Eltern so 80, du bist 50 und geht auf Eiersuche oder so. Das ist ja auch komisch.
Ja.
Also es ist schon richtig, aber irgendwie ist es auch so traurig, so ein bisschen romantisch und so ein verklärtes Bild von diesem Familienleben ist dann halt einfach so weg.
Ja, also ich glaube, für mich war es dadurch, dass ich halt auch der Ältere bin, ist es so halt automatisch aufgefallen. Ich fand, der Zauber war halt bei mir, wir waren oft im Skiurlaub über Ostern und im Nachhinein weiß ich natürlich, dass es meine Mama war und nicht der Osterhase. Wahrscheinlich 50-50. Würde ich sagen. Mhm. Und dann hat sie halt immer, 50, so, 50
immer
so im Lift und irgendwie auf der Piste und so halt ständig irgendwelche so Ostersüßigkeiten fallen lassen, was dazu geführt hat, dass man natürlich irgendwie mit dem Fokus und mit seinen Augen die ganze Zeit irgendwie auf dem Boden ist, um zu schauen, ob da irgendwo was liegt und nicht so wirklich vorausschauend fährt. Aber das war sehr witzig und das habe ich sehr genossen, aber das hat bei mir halt dadurch dann automatisch aufgehört, weil ich ja dann, ich bin 5 Jahre älter, das heißt, ich weiß nicht, bis wann ist das interessant, bis 12 oder so. Das heißt, ich war dann 17 und da war mir dann schon relativ klar, dass die Wahrscheinlichkeit für den Osterhafen vielleicht doch nicht 50-50 ist. Ja, und dann ist auch irgendwie dieser Zauber weg, wenn du checkst, dass da einfach nur jemand vor dir herfährt, der Sachen fallen lässt.
Ja, irgendwie schon, wenn man es dann so sieht, ja.
Aber ich weiß nicht, wie es für jüngere Geschwister ist. Müsste man vielleicht mal nachfragen. Ob das für die ein Hardcut war. Weil für mich war es halt definitiv keiner.
Ja, wie gesagt, wenn du der Älteste bist und dann ist so irgendwann halt vorbei und dann ist für dich so, ja klar, ich was bringt es mir das, irgendwelche Eier zu suchen? So als Jugendlicher noch so, ach Mama, lass mal die Eier weg aus dem Garten, Mann. Ist voll peinlich.
Da bin ich auch wirklich, ich war ja nie ein großer Schoko-Fan. Das war wirklich einfach nur diese Suchaktivität, die mich da irgendwie, Such- und Sammelleidenschaft, die mich da getrieben hat. Aber der
weißt du, ich habe das ein Comeback von dieser Leidenschaft durchs Pilze sammeln wieder. Ja, ist okay, ohne Witz, aber das ist halt noch mit so einem, du hast noch diesen X-Faktor.
Nur
es
ist halt deutlich ekliger, was du da sammelst.
Eier. So aus, so ein Huhn kackt so ein Kind aus. Nee, weiß nicht. Eier sind an sich auch nicht geil.
Ist einfach nur so eine Periode von einem Huhn.
Genau, geil. Und das sammelst du. Wir verstecken einfach unbefruchtete Eier. Von jedem anderen Tier wird das undenkbar, aber beim Huhn okay.
Ich habe dir hier eine Hühnerperiode versteckt, schau mal. Ein bisschen eklig. Oh Gott. Naja.
Ja,
gut, nee, also zurück Fazit. Zur Story. Sie ist das Arschloch. Ich finde, es ist halt, wie es ist. Das Leben ist nicht immer fair.
Ja, dieses Anspruchsdenken von ihr finde ich schon so, und dann dieses Alibi, ja, aber ich bin schon reflektiert, weißt du, ich merke schon, wie das klingt, aber ich stehe dazu, dass ich halt Envy bin und hier, ich will haben, es ist Ostern, hallo, wo ist mein Schein? Nee, sehe ich nicht.
Ja.
Werd mal wirklich erwachsen und dann können wir wieder reden.
Ja, finde ich auch.
Sehr gut. Was sagt die Abstimmung? Gibt es eine Abstimmung? Wie viel Prozent der
Menschen? Ist eine Abstimmung, Menschen? Ist natürlich eine hervorragende Frage.
Um die Suchzeit zu überbrücken, nenne ich hier an der Stelle nochmal. Oh, gibt's nicht, okay. Schade. Ja, ich hätte hier noch ein Rotweltsch-Begriff für Homosexueller. Das ist der Afterkönig. oder Erpressung heißt Achterstückel.
Was?
Ich habe übrigens nur Wörter mit A, weil ich gemerkt habe, dass das PDF nur 3 Seiten lang ist und es ist tatsächlich nur A. Ah, okay. Ich habe nur das Wörterbuch für Wörter mit A aus dem Rotwelt.
Ja, das ich habe mich das schon gefragt tatsächlich. Aber das erklärt dann natürlich alles. Ich habe mittlerweile die Abstimmung gefunden.
Mhm.
Aber anscheinend hat sie das Problem nicht nur an uns geschickt, sondern auch an andere.
Was?
Ich finde, das zeigt schon viel von ihrem Charakter. 68% sagen, sie ist das Arschloch. 18% sagen, dass niemand ein Arschloch ist in der Story. 9% sagen, dass sie nicht das Arschloch ist. Und 3% sagen, alle sind Arschlöcher.
Naja, ich meine, ja. Ich bin ganz klar Arschloch. Also, tut mir irgendwie ist es auch wieder so ein, die tut mir auch leid, aber sie ist noch jung, 21 ist nicht so alt, komm. Lass ja,
sie, kommt drüber hinweg. Sie kommt drüber hinweg, einmal im Internet öffentlich das Arschloch gewesen zu sein.
Eben. Ja. Aber sie hat sich ja selber so geoutet, also lass sie doch.
Ja, das, ja. Haben wir noch einen Klarnamen? Nee.
Okay. Ach ja.
Gut.
Ja, das war die Folge, oder?
Ja, das war doch eine Folge, oder?
Das war eine Folge. Ich finde, das war eine coole Folge. Hat echt Spaß gemacht, mit dir mal wieder hier ein bisschen zu schnacken. Und schnacken ist bestimmt auch. Schnacken ist safe Rotwelsch.
Ja,
oder?
Weiß ich nicht. Ich würde es jetzt nicht mehr ausschließen wollen, nach den vielen Begriffen, die damit.
Es waren wirklich schon viele, wo man sich so denkt: Krass, ja, das kennt man. Oder? Es waren schon viele.
Ja. Glaubst du, so die Rotwelsch war so die Straßensprache der 1890er?
Ich glaube nicht, dass das so in der ganzen Gesellschaft verbreitet war. Wenn, dann war es nur so Unterschicht.
Wie halt jetzt so die Straßensprache. So.
Ja. Ich weiß nicht, ich denke, das haben nicht so viele verwendet, weil es gilt ja auch als Geheimsprache. Aber wir haben so viele Sachen übernommen. Hier, Dieb heißt ja auch Ganove. Ich glaube, das war sogar mal Wort der Woche bei uns, oder?
Ja.
Das kommt vom hebräischen Ganav. Also es ist so crazy. Oder Hunger, Kohldampf. Das kommt aus dieser Sprache.
Verrückt.
Das ist super geil.
Gut.
Oder Wache halten, Schmiere stehen. Das kommt einfach vom Wort Schmira aus dem Jiddischen. Heißt Wächter. Das ist, ja.
Crazy.
Einfach geil.
Crazy.
Richtig geil. Das ist so ein Rabbit Hole, da kann man richtig eintauchen. Ja. Richtig geil.
Und da lassen wir euch jetzt frei. Ihr zieht euch eure Taucherflossen an. Macht die Taucherbrille auf und rein ins Rabbit Hole.
Rein ins Rabbit Hole. Ihr könnt euch einfach mal auch am Wochenende jetzt, ich meine, es ist schönes Wetter und Ostern oder so, aber wenn ihr mal Bock habt, wieder einen drauf zu machen, einfach mal einen Affen saufen. Einfach einen Affen saufen, heißt sich einen Rausch antrinken und das überlasse ich jetzt euch. Ich hoffe, ihr habt schöne Feiertage, genießt das lange Wochenende, ihr kleinen Hörerchen, wir haben euch doch alle ganz, ganz doll lieb. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Das war's von uns, von den zwei vom Nebentisch. Machtet gut und verhütet.
Vielen Dank für alles. Bis bald.
Das waren offensichtlich die ersten Wörter, die dir gerade eingefallen sind. Ja.
Ich weiß gar nicht, ob ich da den Begriff einfallen verwenden würde. Die waren einfach in meinem Kopf. Die sind einfach so rausgeblieben.
So auf gespawnt jetzt auf einmal. Ja, gut, dass sie einigermaßen gepasst haben auch, weißt du, so wenn irgendwas
gesagt hat. Ich hätte einen richtigen Skandal werden können. Wir können beide froh sein, dass es die drei Worte waren.
Ja, gut. So, auf Wiedersehen.
Bis nächste Woche.
All Cops are Bastards. Bis dann.
Cool. Tschüss.
Ciao.